Ja, ich lief gerade durch ein Wohnviertel, da wo diese Töpferei angesiedelt ist, ne? Und was musste ich da sehen? Da war ich wirklich da kurzzeitig entsetzt, weil das war ein gut bürgerliches Wohnviertel, ja. Und da war so ein Aufkleber an so einem Bushaltestellenschild oder was das war. Da war so eine Clipart-Zeichnung, wobei, nee, nicht Clipart, eher so ein, ja, wie nennt man das? So ein bisschen ja, wie heißt er denn noch? Hier der diese bunten Cartoons da gemacht hat. Von der Mona Lisa und von, na, wie heißt er denn?
Andy Warhol.
Ja, genau, den meine ich. Andy Warhol. so ein ähnliches Bild von dem Höcke war da, mit einer Sonnenbrille auf. Auf der Sonnenbrille spiegelte sich ein Flugzeug und oben drüber stand Remigration. Also Leute, sowas
Und
klebt hier
das in
schon
einem, wie du gesagt
in
hast,
dem Be
gut bürgerlichen.
Ja, eine der besten Wohngegenden hier, also sorry.
Jetzt frage ich mich also, was heißt das eigentlich gutbürgerlich? Es gibt doch gutbürgerliche Küche.
Es gibt ja auch die bürgerliche Koalition.
Ja, genau. Und aber gutbürgerlich immer, also man kann, dann gibt es den Wutbürger, aber es gibt nicht den Gutbürger. Es gibt den
Aber
Gutmenschen. Aber was heißt denn das alles? Ach,
ich
Herrgott,
weiß doch auch
nochmal.
nicht.
Immer diese Definition, immer diese Kategorien,
Ja.
Sebastian. Von gutbürgerlicher Musik, sollte es sie geben, ist das Album, das 1991 von einer brasilianischen Band eingeschrien worden ist und dem wir uns für die heutige Episode ausgesetzt haben, weit entfernt. Doch zunächst. Warum musste unsere Session dem Tod auf dem Nil weichen? Heute ist der 16. November 2024. Sebastian, warum treffen wir uns an einem Samstag? Was ist denn wieder passiert?
Ja, die Chefin hatte mal wieder andere Pläne als wir.
Da musstest du zurücktreten. Das finde ich sehr nobel, gentleman-like,
Ja,
Sebastian. Du
ja.
setzt Prioritäten.
Ja, ich setze Prioritäten und es war im Grunde genommen ein Akt der Kulturförderung, weil gestern spielte die Theater AG ihr aktuelles Stück am hiesigen Gymnasium und die Chefin und unsere älteste Tochter sind dorthin gegangen, um sich das
Was
anzuschauen.
wurde
Es
gegeben?
wurde gegeben Tod auf dem Nil,
Oh.
ein alter Klassiker,
Ja.
Agatha Christie und ja, es war ein voller Erfolg, riesiger Andrang, wie man mir erzählte. Man musste Leute nach Hause schicken. Wegen
Weil sie
Überfüllung.
gestört haben.
Nein, wegen Überfüllung. Also es wollten so viele Leute rein, sie konnten gar nicht alle reinlassen. Die Aula platzte aus allen Nähten. Und ja, es war ein voller Erfolg. Und ich glaube, es wird sogar heute nochmal gespielt. An mehreren Tagen, ja.
Hast du den Film mit Peter Ustinov gesehen? Tod auf dem
Ja,
Nil.
habe ich gesehen. Ist jetzt aber auch schon ein paar Jährchen her. Geht aber wahrscheinlich
Hätte
sonntags
dich dieses
nochmal.
Theaterstück auch interessiert?
Hätte mich auch interessiert, aber ne, einer muss ja dann immer auf den Rest der Brut Acht geben.
Richtig.
Ja.
Und deshalb also die Verlagerung der 29. Podcast-Episode auf den heutigen Samstag. Bist du schon so ein bisschen, es ist ja jetzt Mitte November, bist du schon so ein bisschen in Vorweihnachtsstimmung? Denn ich habe gesehen, die ersten Weihnachtsmärkte sind entweder schon geöffnet oder werden gerade aufgebaut. Die Schaufenster sind schon weihnachtlich bestückt und wir wissen ja, seit Ende August spätestens liegen die Lebkuchen und die Dominosteine bei Aldi. Also bist du schon in so einer gewissen seligen Stimmung, in einer Vorfreude vielleicht sogar.
Nein, ich würde es nicht Vorfreude nennen, ich würde es auch nicht selig nennen. Ich bin eher in so einer Schnäppchenlaune und habe deshalb gestern in der Tat die ersten Aldi-Zimtsterne gekauft im super Sonderangebot, weil Aldi hatte jetzt so Weihnachtsprobierwochen. das komplette...
Konnte man im Markt direkt probieren?
Nein, nein, aber das komplette Weihnachtssortiment war deutlich reduziert und ja, da habe ich einfach schon mal was mitgenommen. Kann man sich ja in die Ecke legen, bis dann irgendwann mal Weihnachten ist.
Das ist schön. Und mit Vorausschau auf Black Friday, beziehungsweise die Black Weeks und den Cyber Monday Ende November.
Ist das schon?
Ende November. Hast du da eventuell ein paar Instrumente oder Helferlein auf der Liste, die für den Podcast interessant sein könnten? Oder sagst du, es läuft ja gerade alles, ich brauche nichts. Ich bin vollkommen zufrieden.
Es läuft alles. Allerdings, ich hätte schon gerne auch doch nochmal ein anderes Mikrofon, wo ich auf diesen monströsen Popschutz verzichten kann. Weil es ist ja so, ne? Du siehst mich ja eigentlich immer nur zu einem Drittel. Ich bin ja eigentlich bis zu den Augenbrauen verdeckt von so einem Popschutz.
Und ja, aber noch ist es ja ein rein auditiver Podcast, kein bei YouTube, kein Video-Audio-Podcast, sondern insofern, es kommt auf die Qualität deiner Audiospur an, Sebastian, und nicht wie du aussiehst.
Ja, das ist natürlich das.
Du siehst übrigens, und das möchte ich vielleicht jetzt mal hier on the record sagen, Sebastian sieht hervorragend aus.
Ja, liegt vielleicht an der neuen Brille. Ich habe eine neue Brille, falls es dir noch gar nicht aufgefallen
ist. Ja, es ist ein Meilenstein in der Menschheitsgeschichte. Sebastian ist sozusagen top of the pops, er ist die Krone der Schöpfung und jetzt auch noch mit neuer Brille.
Ja.
Kannst du sie kurz, ich sehe sie jetzt, ist sie auch entspiegelt?
Natürlich. Ja,
also du bist sofort bereit, irgendwie bei Markus Lanz in der Runde zu sitzen, ohne irgendwelche Probleme mit der Beleuchtung zu haben.
Ja, natürlich. Beste Entspiegelung, ja, Lotus-Effekt, alles, was man auf so ein Brillenglas aufdampfen kann, ist dann aufgedampft.
Wahnsinn.
Aber ich
darfst du den Preis verraten?
War nicht billig, ne? Aber ehrlicherweise, ja, er hat mir auch gar nichts anderes angeboten. Also ich glaube, es gibt nur noch diese Brillen, also zumindest diese Gläser. ja.
Hast du dir eine zweite Meinung eingeholt?
Nein.
Hast du bei einem anderen Optiker
Nein,
noch?
Nein, habe ich nicht. Und er war auch wirklich ein guter Verkäufer. Also er hat das so charmant gemacht. Und also es ging am Ende nur noch um die Qualitätsstufen des Glases von Superqualität bis Super-Duper-Qualität und dann nochmal Triple-Duper und Exorbitant-Qualität. Mit einer Preisspanne von, lass mich lügen, ich glaube, da lagen irgendwie 500 Euro dazwischen.
Hui!
Es gab
sei ehrlich, Sebastian, hat das Christkind einen kleinen Gutschein dazu gehört?
Nein. Hat es nicht. Und ich habe mich jetzt noch nicht mal für die Triple-Duper-Super-Qualität entschieden, sondern für nur die zweitbeste. Aber ich habe den Verdacht, dass sie das machen wie bei McDonald's, ne? Mit diesen Bechergrößen oder auch bei Starbucks, ne? Es gibt ja dann die kleine Cola, die mittlere Cola und die große Super Jumbo Cola, irgendwie einen Liter Becher, den du nur mit zwei Händen halten kannst.
Wozu sagen, das Diabetes-Messgerät schon beiliegt?
Ja, aber weißt du, warum die das machen?
Warum?
McDonald's hatte früher, glaube ich, nur zwei Größen. Ich habe da mal einen tollen Film über McDonald's gesehen. Die McDonald's-Story.
Also McDonald's ist jetzt der Laden, wo der zukünftige US-Präsident mal gearbeitet
ja,
hat.
Ja, genau. Und
okay,
ja,
gut,
für einen Nachmittag oder für zwei Fotos. Man weiß nicht so genau. Also, früher hatte McDonald's zwei Größen. Kleine Cola, große Cola. Und die Menschen, die Gäste, haben immer die kleine Cola bestellt. So, und dann haben die sich überlegt, die cleveren Menschen in der McDonald's-Zentrale, wie schaffen wir es, mehr...
Du meinst die Kapitalisten?
Wie schaffen wir es, mehr Cola zu verkaufen?
Ja.
Und ein ganz einfacher Trick. Und mittlerweile wird das vielfach nachgeahmt. Man schafft einfach nochmal eine dritte Größe, die eigentlich auch überdimensioniert ist, die eigentlich normale Menschen nicht kaufen. Es sei denn, man teilt dann diese Cola brüderlich und schwesterlich im Kreis. Ja. Weil der Mensch neigt dazu, sich immer für die goldene Mitte zu entscheiden. Ne? Nehme ich jetzt die kleine, nehme ich die große?
Ist ja recht buddhistisch, geil, ne? Muss man sagen.
Man ist sich dann unsicher, reicht mir die kleine? Eine große könnte zu viel sein. Oh, okay, ich nehme einfach die Mitte, kann ich nichts falsch machen. Und damit haben sie automatisch mehr Cola verkauft. Das ist der Trick. Und genauso machen sie
aber
es bei Brillenlesern.
Aber wäre es auch, ich stelle mir gerade die Frage, Sebastian, wenn der Mensch zur goldenen Mitte neigt, wäre es dann eine Möglichkeit gewesen, dass man sagt, der kleine Becher wäre ein Liter, der mittlere wäre 2 Liter und der große 3 Liter, würde man dann auch zu dem 2-Liter-Becher greifen, weil es die goldene Mitte
ja,
ist? Oder ist dann
wahrscheinlich
irgendwann
schon.
Mal, ja?
Ja gut, ab
oder
der,
würde man dann
ab
sagen, um Gottes Willen, schon der kleine
ja,
ist riesig.
Ab einer gewissen Größe wird es dann albern, ne? Da,
wird's
ja,
lustig.
Genau. Und
ja.
Da ist dann so, es gibt ja wahrscheinlich so psychologische Grenzen. Aber es ist immer so, wenn der Mensch sich entscheiden muss, ne, er mag sich nicht so gerne zwischen Extremen entscheiden, also nimmt er immer die Mitte. Gilt allerdings.
Also mit anderen Worten, die CDU.
Ich wollte gerade sagen, es gilt leider nicht mehr bei Bundestagswahlen. Ne? Also da.
Ach so, schade.
Da profitieren momentan eher die radikalen Ränder. Jetzt weiß ich nicht, wer groß und wer klein ist in diesem Vergleich. Leider nicht mehr so sehr die Mitte.
War früher nicht die CDU radikal rechts und die SPD radikal links? Und dann kamen plötzlich die anderen Parteien und haben denen sozusagen die Position streitig gemacht.
Naja, es war schon immer ein Kampf um die Mitte. Es war immer die Frage, Mitte links oder Mitte rechts?
Und kann man Mitte mit Norm gleichsetzen? Was in der Mitte ist, ist die Norm. Das ist die Normalität.
Na, oh nee, so weit würde ich nicht gehen. Warum ist die Mitte Normalität?
Okay.
Nein, ich würde sagen, die Mitte ist die Position, für die sich...
Der Durchschnitt?
Ja,
auch
nicht unbedingt
nicht.
Der Durchschnitt.
Ach, schwierig.
Nee, es ist der neuralgische Punkt, um den sich Mehrheiten versammeln. Mal verschoben nach links, mal verschoben nach rechts. In der Mitte hast du Leute, die nicht so hundertprozentig festgelegt sind. Da hast du die kleinen Cola-Trinker und die großen Cola-Trinker. Und mal nehmen sie die SPD-Cola und mal vielleicht die CDU-Cola. Ja, das sind sozusagen die Swing States.
Apropos Swing States. Ich habe neulich, vor ein paar Tagen erst, eine Nachricht gelesen, dass 3/4 der US-Amerikaner adipös sein.
Ja, das.
Was ich eine unglaublich hohe Zahl nenne. 3/4 sind übergewichtig.
Ab wann ist man denn adipös? Geht wahrscheinlich nach Body Mass Index. Weiß ich jetzt nicht, wie das da.
Ist das überhaupt noch seriös, so ein Body Mass Index? Da gab es doch auch irgendwelche Kritiken daran, dass das gar nicht immer so stimmen soll. Dass man sich darüber überhaupt nicht unter Druck setzen lassen
ja,
sollte
hat,
mit so einem BMI.
Hat ja auch irgendeiner mal definiert und hat gesagt, das ist jetzt gut und das ist schlecht. Allerdings muss ich sagen, bei meinem letzten Gesundheitscheck hat mein Arzt auch den BMI ermittelt.
Ach so, dann ist es also doch noch Usus.
Ja.
Aber diese 3/4 Adipösen in Amerika,
ja.
Die haben sich dann also alle für die große Cola entschieden. Ist das richtig? Kann man das daraus,
ja,
kann man das daraus
und
ableiten?
Offenbar nicht für die Diet Coke, sondern für die richtige gezuckerte.
Ja, ist eigentlich Diet Coke, macht das einen großen Unterschied?
Das macht jetzt, was Zucker und Kalorien angeht, einen großen Unterschied. Allerdings ist das wohl appetitanregend, ne? Je nachdem auch, was für ein Süßstoff drin ist. Ja, heißt dieser Süßstoff, der Name fällt mir jetzt nicht ein.
Stevia.
Nee, anders. Es gibt auf jeden Fall ein Süßungsmittel, das bei der Schweinemast eingesetzt wird, um die Tiere zu mehr Essen zu animieren. Und das ist dann so ein Teufelskreis. Du meinst, dass du dir was Gutes tust, indem du dich für die Cola Light entscheidest, isst dann aber mehr, weil du so einen Hunger hast. Ja, ist jetzt wahrscheinlich auch komplett falsch wiedergegeben. So ein Ernährungswissenschaftler wird jetzt toben.
Daher lass uns schnell
genau.
auf ein Terrain umschwenken,
wo wir uns auskennen.
Ja. US-Politik, Sebastian.
Ja.
Wir hatten in der letzten Episode von den großen Umwälzungen beziehungsweise von dem überwältigenden Sieg Donald Trumps berichtet und natürlich auch vom Auseinanderbrechen der Ampelkoalition.
Ja.
Gibt's da innerhalb der letzten Woche, gibt's da irgendwelche neuen Entwicklungen, wo man sagt, upsi, hatten wir letzte Woche so nicht kommen sehen? Oder ist alles in geordneten Bahnen? Trump hat seine hat sein Kabinett quasi schon komplett benannt. Was gibt's dazu zu sagen?
Ja, das ist ein...
Die FAZ hat, glaube ich, das ganze Gruselkabinett genannt.
Ja, ich habe eine schöne Schlagzeile gelesen, die ging so in etwa, wer einen Clown bestellt, der bekommt einen Zirkus. Das trifft es ganz gut.
Hervorragend. Das finde ich schön, ja. Allerdings muss man sagen, das ist ja jetzt noch nicht in Stein gemeißelt, das muss ja noch durch den Senat.
Ja,
wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel jemand, der vor 2 Jahren noch wegen, sagen wir mal, sexueller Interaktion mit Minderjährigen selbst juristisch verfolgt wurde, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass so einer Justizminister wird?
Ja, in Deutschland oder in Europa wahrscheinlich sehr gering. Da brauchst du schon Donald Trump, damit das geht, ne? Und es gibt ja schon den Verdacht, dass er versucht, die Bestätigung durch den Senat zu umgehen, indem er die Ernennung irgendwie in der Sitzungspause des Senats durchboxt. Ja, also er war
schon ein cleverer Taktierer, ja, muss man sagen.
Ja, genau. Ja, also das ist.
Und was hältst du von diesem, sagen wir mal, Posterboy, der bei Fox News da unter Vertrag war? Der soll jetzt das Pentagon irgendwie leiten. Verteidigungsminister.
Ja, gut, er war immerhin mal
42
aber er
Jahre.
Er war mal Soldat.
Toller
er
Typ.
War mal Soldat.
Er war Soldat, ja. Es ist so ein, also ist, eigentlich ist er auf Trump-Linie und er hat ja sofort gesagt, Frauen überhaupt nicht mehr. Ja. Da frage ich mich, ob da vielleicht am Ende nicht doch so ein paar Leute dann fehlen.
Ja, könnten einige fehlen. Genauso gut der Gesundheitsminister. Robert Kennedy Jr.
Ich wusste gar nicht, der war doch bei den Demokraten, ich wusste gar nicht, also wann ist der denn falsch abgebogen? Oder sagen wir mal, in die andere Ecke abgebogen? Oder war der immer schon so?
Ist das
vielleicht das Trauma, dass er durch den Tod seines Vaters und seines Onkels vielleicht erlitten hat?
Also, ich glaube, er wollte auch gerne in die Fußstapfen seines Vaters und seines Onkels treten, hat aber nicht so geklappt. Er wollte ja auch ursprünglich als unabhängiger Kandidat antreten. Ist er, glaube ich, in einigen Bundesstaaten auch, weil ich habe...
Ist er. Und dann ist er erst ins Trump-Lager beziehungsweise in die republikanische Partei eingetreten.
Genau.
Er war erst bei den Demokraten, dann war er unabhängig und dann bei den Republikanern. Aber auch hier muss man sagen, könnte man sich einen Gesundheitsminister in Deutschland vorstellen, der zum Beispiel von Impfungen nichts hält? Ich meine, darüber kann man reden, aber Robert Kennedy, so was ich gelesen habe, der hat schon sehr extreme Ansichten.
Er hat extreme Ansichten und hat er jetzt überhaupt...
Also gegen die Wissenschaft.
Ja, ja.
Auch da kann man diskutieren, aber das sind ja nun wirklich sehr, sehr platte und populistische Einsichten, die er da hat.
Naja, aber ich finde, bei einem Präsidenten, der vorgeschlagen hat, irgendwelche Desinfektionsmittel intravenös durch den Körper zu pumpen, um Corona abzutöten, finde ich, ist das eigentlich nur folgerichtig.
Ist es folgerichtig,
er bleibt sich da treu. Ja.
Ja,
und ganz ehrlich, ne? Also es tut mir auch überhaupt nicht leid. Ne? Die Amerikaner haben jetzt gewählt und jetzt sollen sie auch das kriegen. Also, ne, die sollen jetzt wirklich mit allen Konsequenzen leben.
Du meinst, man hat das Happy Meal bestellt und jetzt muss man die große Cola dann auch trinken, auch wenn man gerne die mittlere gehabt hätte.
Und auch wenn es dann nicht mehr schmeckt, bestellt ist bestellt, das hätten sie sich vorher überlegen können. Und dass das radikal wird, das war angekündigt, ne? Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie überraschend wäre.
Haben wir in Deutschland auch die mittlere Cola bekommen, Sebastian? Zumindest was den Wahltermin, die Neuwahlen, da war ja erstmal von Mitte März die Rede. Dann sollte es Mitte Januar sein. Jetzt sind wir bei ungefähr Mitte Februar.
Ja.
Also die mittlere Cola haben wir bekommen. Mhm. Wir sind also wieder auf dem Mittelweg. Bist du zufrieden?
Ja, bin ich zufrieden. Ne? Das ist so ein schöner Kompromiss. Mhm. Auch gesichtswahrend für alle Seiten. Und
Haben die Polen schon das Papier geliefert oder kommt das nach Weihnachten erst?
Ja, keine Ahnung, wo das jetzt herkommt. Ja.
Kann man das nicht eigentlich alles auch digital machen, Sebastian? Ich meine, dann wärst du eventuell deine Position beraubt.
Ja, das stimmt. Ich konnte gar nicht mehr auszählen.
Ja.
Das wäre ein bisschen schade. Aber das ist ja dann wieder eine Steilvorlage für so Verschwörungstheoretiker, ne? Weil diese Maschinen, die sind dann manipuliert und dann wird die Wahl angezweifelt. Und oh nee, ich finde das schwierig.
Lieber schön auf...
Genau, und überall...
Was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen.
Alles...
Beziehungsweise Wahlzettel trägt man ja nicht nach
alles,
Hause.
Alles, wofür du eine Software brauchst, ist manipulierbar. Da kannst du noch so viele Sicherheitsroutinen einbauen. Am Ende ist das programmiert.
Richtig, aber der Mensch wäre ja auch manipulierbar. Der auszählende Mensch.
Ja, aber du zählst das mit so vielen Leuten aus.
Ja, die könnten alle gekauft sein, Sebastian. Da sind dann auch wieder die Verschwörungstheoretiker dabei.
Also sagen wir so, ich war jetzt schon einige Male Wahlhelfer und da gibt es in der Tat eine Sache, die mich stört.
Darfst du das sagen?
Ja, das sage ich jetzt einfach mal so.
Okay.
Ich habe jetzt in der jüngeren Vergangenheit, war ich jetzt dreimal Wahlhelfer. Und ich war immer im selben Wahlvorstand. Das heißt, die Besetzung rotierte nicht. Das heißt, unser Wahllokal hatte immer dieselben 6 Leutchen, die da ausgezählt haben. Und das finde ich eigentlich nicht so gut. Ich finde, da muss mehr durchmischt werden. Wir könnten ja mittlerweile längst unter einer Decke stecken.
Ja, das stimmt. Hm? Oh, gut, dass du es sagst.
Finde ich nicht so gut.
Aber es ist ja bis zum 23. Februar ist ja noch ein bisschen hin und du hast ja noch nie an einer Bundestagswahl teilgenommen. Nein. Vielleicht herrschen ja andere Standards.
Ich glaube sogar, dass man da mittlerweile als Wahlhelfer irgendwie so eine Urkunde bekommt. Also da bedankt sich sogar der Bundespräsident, glaube ich, auf so einem Zettelchen. Das kriegst du irgendwie angeheftet. Und irgendwann, nach, weiß ich nicht, wahrscheinlich 25 Jahren, kriegst du so eine Wahlhelfer-Ehrennadel. Also die will ich auf jeden Fall noch ergattern, ja. Also da können noch ein paar Bundestagswahlen kommen.
Apropos Urkunde, ich hatte dir ja ein Foto weitergeleitet von der Entlassurkunde von Frau Stark-Watzinger, ja, ehemals Bundesbildungsministerin. Und da konnte man ziemlich schön erkennen, dass man Frank-Walter Steinmeier, die Unterschrift, hervorragend lesen konnte. Was man jetzt von der Unterschrift Olaf Scholzens nicht unbedingt behaupten konnte, ich für meinen Teil habe da Oink rausgelesen. Wie ging es dir?
Also für mich war das Keilschrift, ja.
meinst du vielleicht Herr Scholz ist Sumerer?
Ja, wer weiß.
Der hat sich hier eingeschlichen.
Ja, also.
Gibt es eigentlich auch, das frage ich dich als Politikwissenschaftler, Demokratieforscher und Bundeswahlleiter in spe.
Will ich glaube ich nicht sein.
Gibt es eigentlich so eine Voraussetzung, wie es auch in Amerika sie gibt, dass man in Deutschland geboren sein muss, um Bundeskanzler zu sein?
Nein, gibt es nicht.
Gibt es nicht. Also man kann überall geboren sein, man muss dann halt nur den deutschen Pass haben.
Es gibt zwei Bedingungen. Du musst die deutsche Staatsbürgerschaft haben und du musst Mitglied des Deutschen Bundestags sein.
Ach, interessant. Das heißt also, so ein Burgerladenbesitzer, der hätte gar keine Chance,
wenn er für den Bundestag kandidiert, natürlich. Sobald er,
Bundestagsabgeordneter ist,
der Kanzler wird aus der Mitte der Bundestagsabgeordneten gewählt.
Verstehe.
Das muss bei Ministern übrigens nicht so sein. Ne? Also als Minister brauchst du nicht zwangsläufig ein Bundestagsmandat, aber der Kanzler wird vom Bundestag gewählt.
Oder die Kanzlerin.
Oder das.
Vielleicht sogar die Kanzlerin.
Ja, ja.
Kommen wir zu einem eher persönlichen Thema, Sebastian. Es ist ja jetzt Samstagnachmittag. Wir wollen es auch nicht künstlich hier aufblähen. Wo warst du gerade, Sebastian? Erzähl es unseren Hörern. Du hast an einem besonderen, sagen wir mal, kulturgeschichtlich sehr, sehr alten Handwerk teilgenommen.
Ja, wo warst absolut du? Richtig. Und mir war ja gar nicht bewusst, was für einem Megatrend ich momentan hinterherlaufe. Ja,
ist das so?
Das ist der Wahnsinn. Also, diese jahrtausendealte Tradition des Menschen war wohl zwischenzeitlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Liegt vielleicht daran, dass bei Ikea so ein Kaffeebecher mittlerweile nur 1 Euro kostet und das irgendwo im großen Stil in China in Fabriken hergestellt wird. Nein, aber die keramische Handwerkskunst war vor allen Dingen so in den vielleicht 80er, 90er Jahren so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber seitdem wir ja in dieser übertechnisierten und digitalisierten Welt leben, gibt es ja diesen immer stärker werdenden Drang der Menschen, wieder etwas mit ihren Händen zu machen, sich selbst zu
das
spüren,
Haptische, das Haptische,
genau,
ja.
Das Kreative, ja. Und deswegen ist es momentan total trendy, wieder zu töpfern. Und ich habe zuletzt getöpfert in der 2. Klasse. Und zwar habe ich da so einen ganz wunderbaren Teller getöpfert, der nicht nur Teller war, sondern auch gleichzeitig ein Kerzenständer. Das war so ein Tellerchen mit so leicht geschwungenem, hochgeklappten Rand. Und in der Mitte war eine Kugel, da habe ich mit meinem Daumen ein Loch reingefummelt und da kann man eine Kerze reinstecken. Und
existiert das noch, dieses wunderbare Kunstwerk?
Ja, müsste irgendwo bei meiner, Mutter stehen. So, und ich wollte immer schon mal an so einer Töpferscheibe was töpfern. Also so, wo richtig mit ganz viel kreativer Magie ein Kunstwerk entsteht. Eine Vase, ein Becher, eine Tasse, eine Schale, was auch immer, egal was. Aber es muss halt diese Töpferscheibe sein. So, und da war ich heute. Ich war heute in einem Atelier.
Mhm.
Super stylisch und schick eingerichtet. Also ich kam da rein und dachte mir, Moment, kommt gleich noch die Schöner wohnen und macht Fotos oder was ist hier los? Ja, und
war das, kann man sagen, das war ein keramischer Apple Store?
Ja, genau, das trifft es, absolut. Und dann so ein bisschen auch im Hemdenstil, ja. Aber also jetzt nicht so, nicht so dieser überkandidelte Hemdenstil, sondern dieser lässige Beach-Look mit weiß getünchten Regalen, wo dann diese getöpferten Werke drin stehen. Und man spricht auch heute gar nicht mehr von Töpferware. Töpferware klingt so nach Handwerkermarkt, wo so ältere Herrschaften ihre Keramikkunst aus dem Westerwald anbieten. Nein, da sind wir längst weg. Das ist jetzt Pottery, ja. Was wir hier machen, ist nur noch Pottery und
aber ist das nicht einfach nur der englische Begriff für Töpferei?
Ja, aber es klingt halt viel cooler. Das ist es doch.
Oh
ja.
Gott, das wär...
Und es ist auch mega stylisch und ich hatte ja auch, ich dachte, okay, ich bin gespannt, wer da kommt, ne? Mir ist das ja auch völlig wurscht, ne? Ich wollte nur mal an so einer Töpferscheibe sitzen und...
Wie bist du, ich muss kurz einhaken, wie bist du ohnehin dahin gekommen? Hattest du...
Die Chefin hat mich sogar gefahren. Die Chefin hat mich gefahren. Oder was?
Nein, aber du hattest, glaube ich, das zum Geburtstag bekommen,
ja,
oder?
Ja, genau, genau. Ich hatte diesen Wunsch mal.
War das dein Wunsch? Oder war es eine Überraschung?
Nein, ich hatte mal so beiläufig erwähnt, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Situation. Ach Mensch, ne, ich würde gerne mal so an so einer Töpferscheibe sitzen. So, und da hat mir meine liebe Frau so einen Töpferkurs doch tatsächlich zum Geburtstag geschenkt. Ja.
Und aha, das hat sie also aufmerksam, sie hat mal einmal aufmerksam zugehört, was du an Wünschen geäußert hast.
Und meine
das nach all den Jahren und Jahrzehnten.
Meine Schwestern haben sich ja kaputt gelacht. Ne? Jetzt will der Spinner auch noch töpfern gehen. Der hat sie doch nicht alle.
Auch das
und
noch.
Die sofort, oh, weißt du was, da wirst du nur mit alten Frauen sitzen, die dann, die komisch aussehen und dann töpfern. Dann töpfert ihr da tolle Sachen. Ne? Haben sie sich so ein bisschen lustig über mich gemacht. Ne? Aber nee, nichts da. Also ich war...
Ein Model nach dem anderen.
Also ich war mit solchen hippen Menschen heute in diesem Töpferatelier. Die hätten alle wunderbar auch in Prenzlauer Berg wohnen können. Es fehlte nur noch ein Latte Macchiato, ja. Und
Alle so mit so tollen Hipster-Bärtchen und Brillen und unterschiedlichen Geschlechtern.
Wir waren zu sechst, ja. Vier junge Frauen und noch ein weiterer Mann neben mir. Und also ich war da schon der Älteste, ne? Also die waren so, ich würde mal schätzen, so um die 30, ja. Und
ja, guck mal.
Ja, alle super stylisch und die haben auch alle super stylische Sachen getöpfert, ja.
Und du bist da so ein bisschen mit deinem Rentner-Beige aufgefallen.
Nein, ich hatte diesmal meine beige Cargo-Weste, die Cargo-Weste, die habe ich zu Hause gelassen. Nein, wir haben wunderbar getöpfert. Die Töpferkeramikmeisterin Sabine hat uns das auch wunderbar erklärt. Und also ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Das ist so ein ganz, ich würde fast schon sagen, immersives Erlebnis, ja. Das hat schon fast Yoga-ähnliche Züge. Das ist wie Meditation. Du bist an dieser Scheibe.
Ich muss dich fragen, ist es so gewesen wie in Sam Nee, Ghost-Nachricht von Sam. Patrick Swayze.
Nein.
Ist das so? Komm, sei ehrlich. Saß jemand hinter dir?
Nein. Zwischendurch saß mal Sabine neben mir, um mein Töpferwerk zu retten. Ja.
Angezogen.
Ja, wir waren alle angezogen. Ja. wir saßen alle nebeneinander im Kreis an unseren Töpferscheiben. Und das wäre ein bisschen too much gewesen. Und ehrlicherweise, jetzt wo ich weiß, wie man das macht, sind diese Szenen in diesem Film sowas von erstunken und erlogen. Das kann so,
du meinst, das
kann
war,
so nicht funktionieren.
Das waren Special
Effects.
Das
kann so nicht funktionieren. Also wenn man das so macht, wie die das in dem Film machen, dann kommt da nur ein riesiger Matschhaufen raus, ja.
Eventuell handelte es sich um Töpfermeister,
ja, wer weiß,
die extra ihre Hände für diesen Film zur Verfügung gestellt haben.
Ja, stimmt. Ja.
Was hast du getöpfert?
Du fängst ja erstmal mit so einer Tonkugel an, ne? Also du kriegst da diesen Tonklumpen in die Hand und daraus so etwas entsteht. Was ich auch schon super finde, ne? Es ist wirklich, du gehst so eine Symbiose mit dieser Maschine ein, mit dieser Töpferscheibe ein und dann entsteht da voller Magic, entsteht dann da ein Objekt, ja? Und ich dachte mir, ich leg mich anfangs noch gar nicht fest, ich fange mal an und lass es sich entwickeln. So, und dann ist das so, du musst erstmal diesen diesen Tonklumpen zentrieren. Ne? Also er muss gut auf der Töpferscheibe liegen. Und das ist übrigens schon eine Wissenschaft für sich, ne? Damit da auch keine Unwucht entsteht und dass das schön gleichmäßig dreht und so weiter und auch nicht wegfliegt und das auch fest auf der Scheibe ist. Das hat schon...
Kann man die Geschwindigkeit der Scheibe einstellen oder ist die
fest? Du hast da so eine Art Gaspedal. Ja, so ein bisschen wie beim Autofahren.
Also doch, okay.
Und du musst auch wirklich die Geschwindigkeit variieren, je nachdem, was du gerade machst. Und dann gibt es so verschiedene Griffe und dann wird dann erstmal so der Boden gemacht und dann so ein erstes Loch rein und dann wird das Ganze so nach oben gezogen mit den Händen. Immer schön mit beiden Händen, ne, um nicht zu viel Druck in eine Richtung zu geben, mit langsamen, geschmeidigen Bewegungen. So, und jetzt waren wir da ja zu sechst und wir töpferten da so ein bisschen. Man guckt natürlich auch, was töpfern so die anderen. Und jetzt weiter am Töpfern und es geht dann darum, Höhe zu gewinnen. Und dann dachte ich mir, ach komm, ich will aus diesem Klumpen das höchste Objekt haben. Ne? Ich wollte natürlich wieder mal gewinnen. Ne? Möglichst hoch. Ne? Und ich wurde höher und höher und höher. Und war auch wirklich, ich hatte wirklich die höchste, Warte will ich jetzt noch nicht sagen, aber es war so...
Musstest du schon aufstehen?
Ja, ne, aufstehen musste ich noch nicht, aber du musst ja von innen reingreifen und dann von außen und dann machst du Druck und Gegendruck und mit dem Druck von außen treibst du das so ein bisschen in die Höhe und also während es sich dreht. Und
warst du sozusagen ein Hochstapler?
Ja, genau. Und irgendwann wurden, ich habe jetzt relativ kurze Finger, ne? Meine Finger wurden, also die reichten irgendwann nicht mehr, ne? Und dann habe ich mich da schon so verrenkt. Und dann dachte ich, okay, höher wird's jetzt nicht. Und dann war die Frage, jetzt hatte ich da so einen Zylinder, ja, was mache ich jetzt draus? Für eine Tasse wäre es schon zu hoch gewesen. Dachte ich, okay, wird's halt irgendwie eine Vase. Und jetzt wollte ich da, so eine Kugel oben formen. Ne? Es sollte so schmal zulaufen und dann wieder auseinandergehen. Und wie so eine Tulpe sollte sich da so eine Kugel entwickeln. Das ist mir auch zur Hälfte ganz gut gelungen. Ja, also die halbe Tulpe war schon da. Und auf einmal machte es Platsch und meine Tulpe fiel in sich zusammen. Sabine hat dann noch versucht, es irgendwie zu retten. Dabei war dann auch noch der Rand ein bisschen eingerissen und es war irgendwie...
Die Gravitation hat gewonnen.
Die Gravitation hat gewonnen. Macht aber gar nichts. Ich habe dann die Töpferscheibe ausgemacht und habe dann freihand das Ganze noch so ein bisschen zurecht modelliert. Und jetzt ist es wirklich wunderbarste moderne Kunst. Ich überlege, ob ich das vielleicht mal bei Etsy reinstelle. Einfach mal zu gucken, ob da jemand drauf bieten würde. Ja, ich würde sagen, es ist jetzt eine Vase mit Charakter. Und es ist absolut handmade, ne? Also.
Bio, ja. Also quasi.
Ja, aber ja. Es ging ja gar nicht darum, dass man da jetzt eine perfekte Vase hat. Es ging um das Töpfern an sich.
Du kannst es also jedem unserer Hörer nur empfehlen, das mal auszuprobieren.
Absolut. Und wenn ich den Platz hätte, ich hätte Lust, mir so eine Töpferwerkstatt einzurichten. Aber das ist ja aufwendig, auch in der Nachbereitung, ja, wie aufwendig das ist. Das muss jetzt erstmal mehrere Tage trocknen. Dann wird das von diesem Töpferding da abgemacht, also von der Bodenplatte, dann wird's gebrannt. 24 Stunden bei 1200 Grad. Dann wird's glasiert. Dann wird's ein zweites Mal gebrannt. Und allein diese Energiekosten. Oh, also ein teures Hobby.
Das erinnerte mich übrigens an die Legende von Rabbi Löw und dem Golem. Ja, in Prag im 16.
Golem
Jahrhundert
sagt mir was.
Hat Rabbi Löw, der berühmte Gelehrte, den Golem erschaffen aus einem Klumpen Ton, um eben die jüdische Gemeinde vor der Verfolgung zu schützen. Mhm. Und er hat den Golem dann belebt, indem er ihn das heilige Wort Gottes auf die Stirn geritzt hat. Das war ein hebräisches Wort, das übersetzt Wahrheit heißt. Ich glaube, Emet, E-M-E-T, so wird das transkribiert. Und der Golem war stark und führte die Befehle vom Rabbi aus und beschützte dann eben auch die Juden. Aber er wurde nach und nach unkontrollierbar. Und was hat Rabbi Löw dann gemacht? Er löschte den ersten Buchstaben aus. Also er hat das E ausgelöscht von Emet und es blieb nur noch Met und das heißt Tod übersetzt. So, das heißt also, der Golem ist gestorben, er ist ins Grab gefahren und eventuell steigt er aus selbigen wieder auf. Wir haben also hier den Tod, ein unbelebtes, ein Ton, das lebendig wird, das sozusagen ins Leben geholt wird. Wir haben ein Begräbnis, eine Grabstätte und wir haben das Auferstehende. Kann man daraus irgendetwas Musikhistorisches basteln, Sebastian? Was sagst du als Keramiker dazu?
Also wenn ich diese Worte höre, ja, das klingt ja fast schon nach Sepultura.
Sepultura, sag es für unsere Hörer, die des Lateinischen nicht unbedingt mächtig sind. Was heißt Sepultura denn jetzt schon
Sepultura
wieder?
Sepultura ist portugiesisch und heißt Grab.
Heidewitzka, ich ziehe den Strohwasser aus meinem Regal und schlage nach. Und tatsächlich, Sepultura, Sepulturae, Bestattung, Begräbnis, Verbrennung oder auch Grabstätte. Ja. Und ich suche das Verb und es heißt Sepelio, begraben, zu Grabe tragen, unterdrücken, vernichten, beendigen. Ja. Sepultura heißt also die Band aus Brasilien. Und was hat das mit dem Auferstehen des Golem jetzt zu tun oder des Tons?
Naja, weil wir heute oder für heute das Album Arise von Sepultura gehört haben.
Arise, was heißt denn das jetzt schon wieder für unsere Zuhörer, die des Lateinischen nicht mächtig sind?
Ja, Arise ist sozusagen die,
vulgärlateinische.
Ja, wieder Auferstehung oder sowas, ne, könnte man sagen. Oder Auferstehung oder Erhebung, ja.
Ja, und jetzt hast du, da muss ich gleich einhaken. Du hast gesagt, Sepultura und wir haben das Album Arise für die heutige Sitzung gehört. Ich möchte sagen, wir mussten es hören.
Ja, wie wir immer.
Um gleich in die richtigen Vibes hier auszuströmen. Sepultura Arise war für mich ein Album, das bereits beim Betrachten des Covers schlechte Vibes ausströmte, wobei ich dachte, ja gut, Sepultura Grab, Auferstehen, ist vielleicht ein bisschen düster und ich wurde nicht enttäuscht.
Ja.
Ich habe das Album, also ich muss es jetzt beichten, ich habe es einmal gehört.
Am Stück, hast du es am Stück gehört?
Ja. Am Stück gehört und zwar diesmal von Anfang an sofort, nicht so nebenbei, ich habe mich hingesetzt und habe das Album durchgehört. Und es war schon, ich saß in meinem Sessel und ich merkte, dass mein Blutdruck, ja, der hatte, also der stieg in beängstigende Regionen, weil das Schlagzeug, das war wirklich ein hämmerndes Ding in unglaublichem Geschwindigkeit. Und ich hatte teilweise das Gefühl, der Gitarrist, der kam da kaum hinterher. Und wenn ich darf, möchte ich gerne, du hast da eine wunderbare Live-Berichterstattung gesendet. Ich glaube, es waren 20 einzelne Nachrichten, die du mir geschickt hast,
ja,
während du das Album gehört hast. Und vielleicht könnte man das auch mal unseren Zuhörern einfach mal vorlesen, bevor wir eventuell...
Das habe ich übrigens zum ersten Mal gemacht. Ja? Ne? Also das ist jetzt das erste Album, das ich gehört habe und habe dann immer meine spontanen Gedanken, als ich die Musik hörte, habe ich dir quasi rüber getextet. Ja.
Und das ist im Prinzip näher, authentischer dran als das, was wir jetzt mit ein paar Tagen oder ein paar Stunden Abstand hier im Podcast verbreiten. Also Sebastian schrieb mir, Zitat: Bin gerade in der richtigen Stimmung und höre Arise. Was für eine Sprache soll das sein? Okay, Lied 1 ist schon mal ein Tiefpunkt. Und Lied 2 ist eine Fortsetzung von Lied 1. Lied 3 geht. Doch nicht. Sie sollten das singen lassen. Verstehe kein Wort. Ist das Englisch? Da klopft einer wie behämmert an die Tür. Lied 4 ist doch Verarsche. Jetzt hämmern sie eine Holzkiste zusammen. Die Pause zwischen Track 4 und 5 ist schön. Sollte ich jemals die Bunnymen kritisiert haben, nehme ich alles zurück. Der Anfang von Lied 6 ist erträglich. Sie hätten es beim Anfang belassen sollen. Lied 7 ist was fürs Herz. Lied 9, fast geschafft. Infected Voice trifft es. Sind bestimmt ungeimpft. Okay, das muss man sich wirklich kein zweites Mal anhören. Ist schlicht und einprägsam. Das soll aber noch nicht mein Fazit sein. Deswegen frage ich dich, Sebastian, hat sich an deinem Fazit etwas geändert, seitdem du mir diese Nachrichten geschickt hast?
Nein, das hat sich überhaupt nichts geändert. Und ich muss jetzt wirklich sagen, das ist jetzt, das wievielte Album ist es eigentlich, was wir gehört haben?
Wir sind in der 29. Episode.
Okay. Also kurz vor der 30 sozusagen. Also das ist jetzt das 29. Album, was wir gehört haben. Da gab es Alben, die mir gefallen haben. Es gab Alben, die mir weniger gefallen haben. Da gab es auch Alben, wo ich sehr kritisch war. Aber diesmal waren das für mich Schmerzen. Diesmal hätte ich mir einen riesigen roten Buzzer gewünscht. Ne, wo ich draufhaue und sage, weg damit. Öffnet die Luke.
Also quasi ein Joker.
Schlimm, schlimm. Es war für mich mit körperlichen Schmerzen verbunden. Es ist einfach, das Musik zu nennen, finde ich, ist eine Frechheit.
Ich bin vollkommen bei dir, aber ich muss um so ein bisschen auch die, also der Lateiner sagt ja, audiatur et altera pars. Also auch die andere Seite muss gehört werden. Und ich versuche jetzt mal, wenn man das so sagen kann, den Advocatus Diaboli zu spielen und sagen, Sebastian, es ist doch jetzt nicht schief und krumm gewesen. Also das ist doch alles eine Musik gewesen, die jetzt schon im Rahmen war. Sie war halt nur schnell und laut. Aber da war jetzt nichts Falsches dabei.
Was heißt falsch?
Keine falschen Töne in
Ich würde schon sagen, sagen wir so, diese Lieder haben einen Rhythmus, ja. Einen Rhythmus kann man erkennen.
Und zwar einen ganz eigenen Rhythmus, der ist jetzt nicht mit Rock'n'Roll oder Pop-Rhythmen zu vergleichen. Also etwas Besonderes, etwas Einzigartiges, Sebastian. Ja.
Aber es ist nichts schön daran. Der Gesang ist schlimm. Die Instrumente, die Zusammenstellung, das ist Krach. Da ist wirklich, wenn ich jemanden live höre, wie er so eine Bananenkiste zusammenkloppt, ja, oder wie blöd auf ein billiges Regal einschlägt, um das für den Sperrmüll handlich zu machen, ja. Das klingt besser als die Musik oder das, was sie Musik nennen, und dieses schlimme Gesinge da, der Gesang, dieses Gegrunze, dieses Gegröle, da ist nichts schön dran.
Um da kurz so ein bisschen Hintergrundinformation reinzubringen. Also, das Album Arise ist am 25. März 1991 erschienen. Es ist von der Band Sepultura, also eine brasilianische Band, die sich 1984 in Belo Horizonte gegründet hat. Ich glaube, von zwei Brüdern. Und Arise war 7 Jahre nach der Gründung der Band ihr Durchbruch. So. Und was ich jetzt sofort gehört habe, ist, da ist eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Metallica-Album, das wir gehört haben. Und ich glaube, beide Alben zählen zum sogenannten Thrash-Metal. So. Wenn ich jetzt aber auch sagen muss, dass hier das Tempo natürlich ein ganz anderes war. Also ich bin ja eigentlich bei dir, Sebastian. Ich versuche jetzt hier noch irgendwie was rauszuholen. Ich versuche positive Dinge rauszuholen. Aber es gelingt mir insofern nicht, dass es weder musikalisch von meiner Seite aus etwas Positives zu sagen gibt, noch vom Inhalt her. Also das gesamte Album beschäftigt sich ja mit Krieg und Zerstörung und Missständen und Ängsten und Wut und Zorn und Umweltzerstörung ist, glaube ich, auch noch drin. Apokalypse und Kritik an Hinz und Kunz. Also das ist alles mehr oder weniger negativ. Aber in dieser ganzen Negativität und in diesem ganzen Krach muss man es als eigenes Kunstwerk doch auch anerkennen. Ich weiß, es fällt schwer, Sebastian. Und ich bin der Letzte, der sagen würde, ach komm, leg doch nochmal Arise auf. Ich habe es ja auch nur einmal gehört. Ich habe jetzt einen Eindruck, ich wusste nicht. Ich wusste wirklich nicht, dass so etwas überhaupt Menschen möglich ist. Und dass sich dieses Album weltweit, steht hier, über 1 Million Mal verkauft hat. Von den Streamings will ich ja noch gar nicht sprechen, ja. Es erreichte sogar die US-Charts. Kritiker und Fans waren begeistert und es steht eben in diesen 1001 Alben drin. Und ja, man muss es ja auch nur einmal hören, aber man muss es auch zur Kenntnis nehmen,
Ich habe es ja jetzt zur Kenntnis genommen und ich habe ja damals auch schon Metallica ziemlich kritisiert. Das hat mir ja auch nicht so gefallen. Aber wenn ich jetzt das mal mit Metallica vergleiche, da liegen für mich auch trotzdem Welten dazwischen, ja. Also da höre ich jetzt lieber jeden Tag Metallica als noch einmal dieses Sepultura. Aber ich gestehe Ihnen eine Sache zu. Also du hast ja schon gesagt, dass sie ziemlich erfolgreich sind. Ich habe gelesen, dass sie mittlerweile über 20 Millionen Alben verkauft haben. Sie scheinen eine große Fanbase zu haben. Sie gehen dieses Jahr nochmal auf Welttournee. Sei ihnen gegönnt und ich...
Ja, sie sind auf der Farewell-Tour, ne? Seit Dezember 2023 sind sie sozusagen auf der Abschiedstour.
Ja, nach danach soll Schluss sein.
Ja, dass sie überhaupt noch was hören können.
Sozusagen ein Silberstreif am Horizont, ne? Also, ne, sie machen jetzt nochmal diese Welttournee und dann ist Schluss.
Ja.
Aber, also, ich sag mal so.
Und sie sind auch, glaube ich, gar nicht mehr die Gründungsbesetzung, ne? Das sind ja ganz andere Menschen, die da jetzt gerade schreien.
Ich gönne ihnen ihren Erfolg und ich finde auch, also, wer das mag, natürlich. Absolut.
Ich meine, sie haben ja eine gewisse, sagen wir mal, kleine Cola-Ecke von Menschen erreicht, die gesagt haben, finde ich toll. Ja. Ne? Ich meine, immerhin haben 1 Million Menschen dieses Album mal gekauft und wahrscheinlich mehrere Millionen haben es gestreamt. Also da gibt's offensichtlich einen Markt, der nicht ganz so klein ist.
Ja, das stimmt. Und ich gebe solchen Bands, die mir ja so gar nicht gefallen haben, gebe ich ja immer noch eine zweite Chance. Ich habe auch diesmal nochmal mir etwas neuere Songs von ihnen, eigentlich nur eins, aber ich habe mir neueres die von ihnen angehört und dachte mir, okay, vielleicht, ne, das war jetzt, ist ein relativ altes Album zu Beginn ihrer Karriere, ne?
Ist ein Ausrutscher.
Ist ein Ausrutscher und jeder,
sie waren noch am
jeder
Lügen.
Hat die Möglichkeit, sich zu entwickeln, ne? Deswegen habe ich mir ein aktuelleres Lied angehört. Es gibt nämlich ein Album, wo sie diesen Heavy Metal oder Trash Metal Sound kombinieren mit sehr traditionellen portugiesischen, nicht portugiesischen, brasilianischen Klängen. Und da muss ich sagen, ja, das hat etwas. Ne, das ist dann.
Man wird ja auch älter, muss man sagen. Vielleicht liegt es daran.
Das ist, geht für mich eher so in die Richtung Musik oder Kunst, ja. Ist eine schöne Kombination, sofern das schön sein kann, ja. Aber dieses Album, Arise, also, nee, ich weiß nicht. Also
Sebastian, ich gehe recht in der Annahme, dass du keinen der Songs favorisiert hast.
Nein.
Es geht mir genauso. Und es ist für mich jetzt auch schwierig zu sagen, ach komm, dann hören wir doch mal einen Track XY rein, weil sie sich für mich alle gleich angehört haben. Die hatten dasselbe schnelle Tempo und dasselbe schreiende, also ich meine, war es Gesang?
Nein, es ist kein Gesang.
Ja.
Es ist
nein, und deswegen, also ich frage dich, Sebastian, du kannst es ja auch mit dem mit geschlossenen Augen mal eben machen. In welchen Track hören wir rein? Damit unsere Zuhörer mal so einen kleinen Eindruck bekommen von dem, was wir uns hier haben antun müssen. In welchen Song wollen wir mal reinhören?
Also ich fand ja Lied Nummer 1 schon unfassbar schlecht, ne? Und ich, wenn man das erste Lied schon so blöd findet, ja, dann ist es natürlich, geht man schon voreingenommen in den Rest des Albums, ja. Aber für mich war.
Aber es ist im Prinzip, es ist ein Trendsetter. Der erste Song setzt sozusagen die Duftspur, die sich durch das gesamte Album zieht. Und es besteht ja aus 9 Songs, die insgesamt 42 Minuten lang sind. Sollen wir einfach in den titelgebenden Arise mal reinhören?
Ja, mach das mal. Welche? Was ist das für eine Tracknummer?
Track One.
Das war sogar Arise, ja.
Ja, also damit man sofort weiß, damit beginnt das Album und an die Hörer, so geht's auch weiter.
Genau, wir hören mal kurz rein.
Da hören wir also kurz mal rein.
So, und dieses Lied, was wir jetzt gehört haben, ne? Mein erster Gedanke war, ach du meine Güte, das kann ja nicht schlechter werden. Ne? So, aber es wurde schlechter. Für mich war ja dann Lied 4 ein, da waren wir ja schon, also wenn Lied 1 ein Tiefpunkt ist, dann ist Lied 4, sind wir schon beim Erdkern angekommen. Ne? Wirklich fürchterlich. Können wir auch nochmal reinhören. Ganz ehrlich, ist doch Käse.
Ich meine, es heißt Mörder, Sebastian. Und dann haben wir Songs, die heißen Dead Embryonic Cells.
Ja, und ich frage mich, was ist eigentlich so das, oder ich würde mich gerne mal mit so einem Heavy-Metal-Fan unterhalten. Was ist das, was ist das, was sie daran fasziniert? Also,
ich glaube, das ist so, du kannst auch nicht. Ich meine, wenn du jetzt ein glückliches Paar zusammen siehst, dann würdest du eventuell sagen, was findet dieser Typ an dieser Frau? Ist dasselbe.
Ja,
oder
natürlich.
Einen Gläubigen.
Es ist immer.
Warum glaubt er da, dieser Hindu, an seine 800 Götter? Verstehe ich nicht.
Na, also da.
Ich glaube, genauso ist es bei Musik auch.
Ja, natürlich. Ja, also.
Ja, Menschen sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Geschmäcker. Und mir bleibt diese Welt, vielleicht gibt's da Thrash- oder Heavy-Metal-Alben, die dann noch kommen werden, wo ich sage, wow, hätte ich nicht gedacht, dass ich da mal so drauf abfahren würde. Aber dies ist es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Jeder hat dort seine eigene Wahrheit. Ne? Es gibt jetzt nicht die eine musikalische Wahrheit oder es gibt da auch kein falsch oder richtig. Aber ich würde es gerne trotzdem mal verstehen wollen. Also ist es das? Ist es der Gesang?
Ich glaube, man kann das nicht erklären.
Ist es der Gesang, der so schön ist? Klingt es für Sie besonders harmonisch? Oder mögen Sie diesen
Dazu
Krach?
Noch eine kleine Anekdote. Vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, es war in der 6., 7. Klasse, ich weiß nicht mehr genau den Hintergrund, aber im Religionsunterricht haben wir mal Texte von Heavy-Metal-Bands besprochen. Und um nun da auch mal ein Beispiel zu haben, brachte einer meiner Mitschüler, ich weiß nicht mehr, wer es war, so einen Kassettenrekorder mit in die Schule und entweder eine Kassette oder es war schon eine CD. Gut. Und er teilte dann auch an alle Schüler und an unsere Religionslehrerin den Text aus dieses Songs, den wir dort dann hören und über den wir dann diskutieren wollten. Und er stellte das an und es fing an, es ramenterte und krachte und wumste und wir schauten alle mehr oder weniger wie Sünder auf diesen Zettel in den Text. Und irgendwann sagte unsere Religionslehrerin, ja, wann fängt er denn an zu singen? Und der Schüler, der das ausgeteilt hatte, der also sich auskannte mit dieser Art von Musik und dieser Band, der sagte, wir sind schon in Strophe 2. Und genauso ging es mir hier mit Sepultura. Ja. Teilweise wusste ich gar nicht, ist das jetzt irgendwie ein Soundeffekt oder ist das die Stimme dieses Sängers? Und das Zweite war, wie du schon geschrieben hast, welche Sprache? Ja, ich dachte, ja gut, die kommen aus Brasilien, er singt Portugiesisch, ja, aber nein, er singt komplett Englisch durch.
Ich dachte auch, dass er Portugiesisch singt und dann dachte ich, nee, das kann nicht sein.
Das ist faszinierend.
Und manchmal kam dann doch so ein englisches Wort durch, ja.
Sebastian, ist das Cover dieses Albums ebenso faszinierend wie die Musik dazu?
Also ganz ehrlich, dieses Cover.
Was sehen wir denn da?
Ja, was sehen wir da? Ich hab's gar nicht auf. Ich muss es mir gerade nochmal aufmachen. Wir sehen so eine Ansammlung von irgendwie morbiden Elementen.
Moment. Wir sehen erstmal den Bandnamen in Majuskeln und das Album, den Albumtitel in Kapitelchen.
Ja. Das stimmt.
So.
Und dann sehen wir so ein, ist es eine Landschaft? Es ist so eine Landschaft, so eine etwas, so eine Horrorlandschaft mit Augäpfeln und Höhlen, die aussehen.
Es ist was Dämonisches, es ist was.
Grabsteine kann man
erkennen. Es ist was Mutiertes vielleicht.
So ein gemauerter Weg.
Und unten rechts, da dachte ich, dass da, unten rechts sind so Cookies, ne?
Echt? Ich dachte, das wären Dino-Eier. Für mich sind das eher so Dino-Eier.
Könnte auch sein. Man sieht da so ein geöffnetes Maul.
Ja, und in der Mitte, ist das eine Fackel oder ist das irgendwie so ein Löwenzahn, der irgendwie. Also,
ja, oder entweder ist das eine Fackel oder es ist von oben sozusagen ein Geist, der kopfüber runterkommt und da irgendwo einfährt.
Es ist auch irgendwie so eine Insel.
Und dann da links, sind das nicht so Inka-Stelen?
Ja, genau, stimmt.
Ne? Könnte sowas, ist eventuell was Brasilianisches? Ich weiß es nicht, obwohl die Inkas ja auch nicht in, waren die Inkas in Brasilien? Nee. Es ist auf jeden Fall, also es hat schon was von Dali.
Ja.
Es hat was Surrealistisches. Es ist irgendwie eine Collage.
Ja, aber hässlich, ganz ehrlich. Ne? Weißt du, woran mich das erinnert hat?
Ja.
Du hast doch früher in der Schule immer in den 5-Minuten-Pausen mit einem Mitschüler so Zeichnungen gezeichnet.
So Männchen mit großen Augen.
Ja, und ne, der eine hat einen Arm gemalt, der andere hat den Kopf gemalt.
Genau, und das ging dann immer so weiter.
Und es wurde dann auch immer irgendwie verrückter, ja. Und so, es kamen dann immer so komische Fantasiefiguren daraus. Und ja, das könnte sowas hier auch sein.
Ich habe bei der Recherche zum Albumcover erfahren, dass, Zitat, das Cover vom renommierten Künstler Michael Whelan geschaffen wurde. Sagt mir jetzt nichts, aber das Wort renommiert scheint hier schon mal fehl am Platz zu sein. So.
Ja, ich will das nicht verkaufsfördern. Das ist einfach auch hässlich.
Whelan selbst, der Künstler selbst, beschreibt den Entstehungsprozess als experimentell. Er erstellte zunächst mehrere Zeichnungen von Texturen und verzerrten Gesichtern, kopierte und zerschnitt diese, um sie neu zusammenzusetzen. Und die Collage wurde dann fotografiert und als Sepia-Druck in den richtigen Dimensionen erstellt. So.
Okay.
Ja, aber es ist, also ich meine, wir hatten häufiger schon mal bemängelt, dass das Albumcover jetzt nichts mit dem Album an sich zu tun hat. Hier passt es. Also ich meine, da arised irgendetwas oder irgendjemand, die Pforten der Hölle öffnen sich und die Musik bietet dann den Soundtrack dazu.
Ja.
Die Apokalypse ist nah, Sebastian.
Ja,
passt.
Genau. Ja. Es passt zu den Wortfetzen, die man da manchmal hört. Es, es passt zum Genre, es passt irgendwie insgesamt. Ist es, also sagen wir mal so, für diese Trash-Metal-Welt ist das wahrscheinlich in sich stimmig.
Ja.
Vielleicht deshalb aber auch wieder fast schon langweilig, ja.
Sind die Spotify-Zahlen auch langweilig, Sebastian? Was sagen die?
Ja, also die Spotify-Zahlen sind doch erstaunlich gut. Zumindest mal für den ersten Titel Arise, ne? Hat jetzt auf Spotify über 27 Millionen Wiedergaben.
Gut, dass wir da mal reingehört haben.
Zwei, dann allerdings nur noch 15 Millionen.
So. Nur noch, wie er das sagt.
Und dann nimmt es ein bisschen ab, dann sind wir so im unteren einstelligen Millionenbereich bei den anderen Liedern. Also wir sagen mal so, wir hatten Alben, die schon deutlich weniger gehört wurden, ja. Und es gibt immerhin fast 1,7 Millionen monatliche Hörer auf Spotify. Und das sind ja nur die Hörer auf Spotify. Die ganzen anderen Streaming-Plattformen und die ganzen verkauften Alben und Kassetten und keine Ahnung was, die kommen da ja noch dazu. Und übrigens, das Lied, was ich gehört oder mir angesehen habe, gehört und gesehen habe auf YouTube, das ist das Lied Roots, Bloody Roots. Das hat mir besser gefallen. Das scheint auch sehr populär zu sein. Das hat nämlich hier fast schon fast 100 Millionen Klicks.
Erstaunlich, Sebastian. Und insofern ist unsere Reise per Album durch die Galaxis augenöffnend für die Dinge, die wir entweder übersehen haben oder nicht sehen wollten.
Ja.
Denn uns wird bewusst, dass andere dafür offensichtlich ein Auge haben und darauf ein Auge geworfen haben. Ich hatte in der letzten Episode D'Angelo so ein bisschen kritisiert, dass meine Neuroplastizität in den Winterschlaf geschickt worden sei und dass ich mir für die nächste Episode, also die heutige, ein Album wünschen würde, die meine Neuroplastizität mal wieder ein wenig aufweckt. Ich muss sagen, dieses Album hat meine Neuroplastizität nicht aufgeweckt, sie hat sie zerstört. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich bis zur nächsten Session in 5 Tagen, in 6 Tagen, ob ich bis dahin wieder neuroplastisch fit sein werde. Wie geht's dir, Sebastian?
Also, ich muss auch sagen, nach diesem Album, das ja relativ kurz ist, ne, das waren ja keine 50 Minuten, glaube ich, da war ich erstmal erschöpft, ne? Also, ich würde sagen, die Neuroplastizität, die lag in Trümmern.
Die lag in Trümmern? Ja. Aber wer weiß, wo im Hinterkopf da neue Synapsen hergestellt worden sind, neue Verbindungen hergestellt worden sind, und irgendwann werden dir diese Verbindungen nützlich sein. Und dann wirst du sagen, danke Sepultura, dass ihr aus eurem Grab mit diesem Album auferstanden seid. Amen.
Ja. Also was ich immer interessant finde, was hast du gemacht, nachdem du das gehört hast?
Ich habe meine Kopfhörer rausgenommen und war froh, dass sie sich abkühlen konnten.
Ja, und wie hast du...
Also sowohl die Kopfhörer als auch meine Ohren.
Und du hast
Ohren.
Dann einfach mal nichts gemacht oder keinerlei Medien konsumiert? Ja.
Überhaupt nichts.
Also ich habe dann, nachdem ich das gehört habe, und also da dachte ich mir, nee, ich kann jetzt nicht so ins Bett gehen, ja.
Ach, du hast das vor dem Zu-Bett-Gehen sogar gehört. Grober
ja, das
Fehler,
war so,
Sebastian.
So zwischen 8 und 9 habe ich so ungefähr gehört. Ja, also ja,
das hättest du beim Töpfern hören
kurz
müssen.
Kurz vor dem Bett fertig machen sozusagen. Und, und da dachte ich mir, ich kann jetzt mit dieser Musik im Ohr, kann ich jetzt nicht ins Bett gehen. Das geht nicht. Und dann dachte ich mir, okay, ich brauche jetzt, da ja wirklich mein Hirn zertrümmert da niederliegt, ne, dachte ich mir, okay, ich brauche jetzt ein bisschen Balsam. Und dann habe ich mir die Playlist auf Amazon Music zu Johann Sebastian Bach mal angemacht. Oh, und dann habe ich nochmal R gehört, ne, und dieses wohltemperierte Violinenkonzert und was es da so alles gibt. Ah, das war wirklich so wie ein Pflaster auf den Wunden. Und so langsam schoben sich die Trümmer beiseite und dann konnte ich dann auch ins Bett gehen.
Und wir haben jetzt wir waren im Lateinischen, wir waren im Englischen und abschließend können wir diesbezüglich noch kurz ins Griechische gehen. Der Begriff Pharmakon, woraus sich ja auch Pharmazie ableitet, der Begriff Pharmakon ist ein interessanter Begriff, denn er wird nicht nur übersetzt mit Heilmittel, sondern er kann auch Gift bedeuten. Ja, also sozusagen der Johann Sebastian Bach war für dich ein Pharmakon im Sinne von Heilmittel und das Album Arise von Sepultura war ebenfalls ein Pharmakon, allerdings hier im Sinne von Gift. Und das ist ja auch ganz, ganz natürlich, denn es kommt immer, Sebastian, auf die richtige Dosierung an. So kann alles zum Gift werden, auch das größte Heilmittel, wenn du es überdosierst. Und ich freue mich schon auf die Dosis, die wir für die nächste Episode, die 30. dann. Und ich hoffe, es wird eine rundum gelungene Hörexpedition werden. Ich freue mich schon. Von Sebastians neuer Brille und Cola-Größen führte uns unsere Reise per Album durch die Galaxis vorbei an Adipositas-Explosionen in den USA, Trumps Kabinett und den bevorstehenden Neuwahlen in Deutschland hin zu Sebastians Töpferkurs und dem Golem, der zwischen Wahrheit und Tod existierte. Der Frage, ob es Wahrheit auch in der Musik gibt, werden wir auf unserer Reise weiter nachgehen.